Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Proteste und Krawalle gab es in Haiti, als die Wahlergebnisse bekannt wurden. Wir haben gestern darüber berichtet. Diese Proteste richten sich gegen möglichen Wahlbetrug, aber sie sind auch Ausdruck der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung der Menschen fast ein Jahr nach dem großen Erdbeben in Haiti. Wie meistern die Menschen den Alltag in einem zerstörten Land? Wie groß ist die Angst vor der Cholera? Warum kommt der Wiederaufbau so langsam voran? Und was ändert sich mit den Wahlen? Unser Auslandredaktor Daniel Voll war gerade in Haiti und ist jetzt Gast von Ursi Christ.
Das Tagesgespräch.
Daniel Voll, Sie sind seit dem Erdbeben dreimal zu Haiti gewesen, jetzt eben gerade wieder zurückgekommen. Da nimmt man ja so Bilder mit, wenn man zurückkommt. Gibt es denn mal auch eins, das ganz prägend ist?
Ja, ich meine, nach wie vor ist einfach die Zerstörung ganz, ganz klar sichtbar. Überall, eigentlich überall, wo man anschaut. Also, es fängt schon beim Flughafen an, wenn man ankommt. Das ist das Empfangsgebäude, das hat ziemlich stark gelitten, es ist seither gesperrt. Dann wird man über das Flugfeld gefahren, ziemlich weit raus, muss dort aussteigen. Da sieht man, haben sie in einem Hangar, haben sie Zollhäuschen, die alten, aus Holz aufgestellt, haben Metalldetektoren aufgestellt. Und da kommt man in einen sehr provisorischen Empfang rein, wenn man dann aus dem Flughafen rausgeht, mit dem Auto, durch die Stadt durchfahren, sieht man überall die Ruinen, sieht auch noch Steinhäufen, sieht aber auch, wie Leute anfangen, den Schutt wegzutragen. Und es geht schon etwas, aber es geht einfach sehr, sehr langsam und man muss auch ziemlich genau hinschauen.
Also Schutt ist noch da, man kann fahren auf diesen Strassen, höre ich, aber es ist auch noch viel Schutt, Häuser, die zusammengefallen sind, das alles liegt noch direkt sichtbar an der Strasse.
Das liegt sehr direkt sichtbar an der Straße. Es ist ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Gegenden, wo man das nicht mehr so ganz klar sieht. Es gibt aber Quartiere, vor allem die, die es ganz schwer getroffen hat. Da sind meistens die halbe Fahrbahn noch mit Steinhäufen zu. Man kann knapp durchfahren mit dem Auto. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht anders zu erwarten. Ich glaube, das wäre in jedem anderen Land, das so stark getroffen hätte, auch so.
Ist denn ein Unterschied gesehen? Sie sind das erste Mal direkt nach dem Erdbeben gewesen, also Januar, das zweite Mal im Frühling, jetzt wieder. Ist denn im Vergleich zum Frühling, also wo Sie das letzte Mal gewesen sind, ist denn da ein Unterschied gewesen?
Wenn man genauer anschaut, und vor allem, ich habe das zum Teil bewusst, bin ich an Orte gegangen, wo ich am Frühling gewesen bin, wo ich im Januar gewesen bin, und da sieht man schon Unterschiede. Zum Beispiel ist in einem Quartier, wo es sehr, sehr stark zerstört war, ist mir aufgefallen, dass einzelne Ruinen weg sind. Die hat man abgebrochen. Man hat dafür wieder andere Häuser notdürftig zusammen oder in Stand gesetzt. Die Häuser sind auch wieder bewohnt. Also das ist ein ganz grosser Unterschied. Also Häuser, die ich gerade unmittelbar nach dem Erdbeben völlig leer war, kaum jemand rum war in diesem Quartier, da wohnen jetzt heute wieder Leute und nehmen eine Art, normal kann man nicht sagen, aber eine Art Alltag wieder auf.
Aber es ist auch, ich meine, die Häuser sind dann die nicht mehr einsturzgefährdet. Oder weiss man das nicht so genau und riskiert es einfach?
Bei vielen Häusern weiss man es wahrscheinlich gar nicht so ganz genau. Wobei, das ist eine von den Aktionen, wo die Regierung bzw. auch du noch relativ schnell gemacht hat. Sie haben eigentlich alle Häuser angefangen zu untersuchen und haben dann so quasi Pünktchen, also rot, die man gar nicht mehr bewohnen darf, grün, die wieder gehen und den anderen, die man wieder instand stellen muss. Aber die Leute tun natürlich dann dort Unterschlupf suchen, wo sie wollen. Und was man natürlich schon muss sagen, was ganz einfach klar ist, und da merkt man, man ist wirklich in einem Provisorium, wo man unendlich lang gehen kann, wahrscheinlich. In der ganzen Stadt stehen überall Zelte. Die stehen in die Gärten, die stehen auf öffentlichen Plätzen, überall. Das sind Zelte, wo die Leute leben.
Also 1,5 Millionen Leute leben noch auf der Straße, sind obdachlos, allein in Port-au-Prince, habe ich gelesen. Es sind ja eine enorme Zahl. Ich habe eine Zahl gelesen, 1500 Zeltlager, die es noch gibt. Das heisst, die ganze Hauptstadt Port-au-Prince muss ich mir vorstellen, oder habe ich mir dann vorgestellt, eigentlich als ein einziges Zeltlager, wo man überall Zelt sieht.
Das ist so, ja. Fast in allen Quartieren hat's Zeltplätze, in den Gärten stehen die Zelte, zum Teil stehen sie auf der Strasse. Auf allen grossen Plätzen hat's grosse Zeltlager. Das grösste ist allweg auf dem Champ de Mars, gerade vor dem Präsidentenpalast, wo eine riesige Zeltstadt steht, ganz, ganz dicht und dicht. Also man kann zum Teil kaum zwischen diesen Zelten durchlaufen. So eng sind die nebeneinander aufgestellt.
Und dort hat's aber Wasser, dort hat's notdürftige sanitäre Einrichtungen von den Hilfswerken hergestellt.
Auf den grossen Plätzen hat's das, und das ist einer von den Gründen, dass das natürlich auch Anziehungspunkte sind. Das heisst, man kommt Wasser über, es gibt Verpflegung zum Teil immer noch. Und was es vor allem auch gibt, Es gibt sanitarische Einrichtungen, es gibt ein Gesundheitszentrum, das man dort hat. Also es gibt versorgige medizinische. Und das ist natürlich für viele Leute auch ein Anziehungspunkt. Ich habe auch gehört, dass es zum Teil heute eben in diesen Zentren oder auf diesen grossen Plätzen besser sei, als es vorher war.
Sie haben vorher gesagt, eines von diesen Zeltlagern sei auch vor dem Präsidentenpalast, dem klassizistischen Bau, wo ja für mich eines von diesen Bildern war vom Erdbeben, wo mir geblieben ist. Der Bau, der eingestürzt ist, wo die paar Stöcke tiefer ist, also zusammengestürzt ist. Ist der noch genau so? Das Bild ist noch genau so?
Das Bild ist noch genau so wie am ersten Tag nach dem Erdbeben.
Zeigt ein bisschen, allzu viel geht nicht.
Ja. Der Präsidentenpalast ist ein spezieller Fall. Das ist ja ein Gebäude, das ganz sicher wieder aufbauen. Und da muss man eben jetzt zuerst, ich habe mit dem Denkmalpflege auch geredet, das ist eine relativ grosse Arbeit, dass man einfach muss auch alles quasi aufnehmen, wie sieht das aus, und dass man es eben wieder so aufbauen kann, wie es war. Also, eine denkmalpflegerische Arbeit ist halt dann einfach auch zeitaufwendig.
Also, das Sinnbild soll aber wieder aufgebaut werden?
Die Idee ist eigentlich, dass man das wieder aufbaut, ja.
Sie haben vorher gesagt, eben die Strasse, man kommt durch mit, Taxi, nehme ich an, haben sie verkehrt. Ist denn das Strassenbild? Hat es nicht ganz viele verschiedene Autos? Gibt es etwas wie einen Privatverkehr, Bus, die verkehren? Oder sind das hauptsächlich Autos von den Hilfswerken, die dort verkehren?
Nein, das ist der Strassenverkehr. Ist eigentlich, wie meiner Vormehr, wie man auch schon war. Also vor allem, man sieht eigentlich vor allem Geländefahrzeuge. Also mit einem 4x4 muss man eigentlich durch die Strassen fahren, weil es überall Löcher hat. Das hat es aber vorher auch schon gehabt. Es hat auch Busse, da so einen öffentlichen Verkehr gibt's, privat organisiert. Das sind sogenannte Tap-Tap, also so kleine Busse, wo man kann klopfen und dann halten dran und kann man aufgumpen. Und wenn man dann klopft, zahlt man ein bisschen etwas und dann klopft man wieder und hält ab. Also klopfen kommt drum Tap-Tap.
Also eine gewisse Infrastruktur, höre ich raus, funktioniert, wenn auch rudimentär, wenn auch erst in gewissen Anfängen. Aber das funktioniert. Sie sind dann auch von der Stadt von Port-au-Prince aufs Land gegangen. Grossen Unterschied. Stadt, Land. Wie sieht das aus?
Das Land ist nicht oder viel weniger zerstört. Es hat schon Regionen auf dem Land, die auch vom Erdbeben massiv getroffen worden sind. Aber auf dem Land sieht man allgemein viel weniger Schäden. Es hat aber mehr Leute als früher, immer noch. Und das Land ist natürlich immer sehr viel ärmer gewesen. Also eins von den grossen Problemen ist ja in Haiti, dass das Land arm ist, sehr viel ärmer als die Stadt, und darum eigentlich seit Jahrzehnten die Leute vom Land in die Stadt hineingehen und abwandern. Und es hat so eine Umkehrbewegung gegeben. Unmittelbar nach dem Erdbeben sind 500.000 Leute zurück aufs Land zu ihren Verwandten. Das hat sich jetzt offenbar wieder umgekehrt, also sehr viele sind zurück, weil eben die Versorgung in der Stadt besser ist als auf dem Land, weil man denen in der Stadt geholfen hat und die auf dem Land sind ein bisschen auf sich allein gestellt gewesen.
Wir haben jetzt von der Infrastruktur, von Gebäuden, von Zelten geredet, die Leute. Da ließ sich Haiti ein Weltmeister im Improvisieren. Die Leute trotz diesen widrigen Umständen so etwas wie Lebensfreude auch wieder oder mindestens nicht eine tiefe Traurigkeit. Wie haben Sie das erlebt?
Also ich denke schon, dass die Haitianer eine extreme Widerstandsfähigkeit und auch Fähigkeit haben, sich im Alltag dann einzurichten und sich zu freuen. Das ist durchaus, also auch zum Beispiel Fasnacht, das ist in Jacques, eine historische Stadt, wo es auch ziemlich stark zerstört worden ist. Die hat man das Jahr abgesagt, das nächste Jahr soll sie aber wieder stattfinden, weil die einfach auch zum Alltag gehört. Also Freude, glaube ich, hat bei den Haitianern doch ist ein wichtiger Teil auch. Auch wenn es halt eben in den sehr schwierigen Umständen, wo man lebt.
Schwierige Umstände, da ist dazu gekommen, zum Erdbeben in den letzten Wochen die Cholera. Schon über 2000 Tote. Viele Leute, die sich angesteckt haben. Wie bedrohlich schätzen Sie da die Lage?
Ich denke, die ist vor allem dort bedrohlich, wo die Leute seit langem schon unter ganz schlechten Umständen leben, also in diesen sogenannten Bidonvilles, armen Vorstädten. Das grösste ist Cité Soleil in Port-au-Prince. Dort leben wirklich die Leute aber schon seit ganz langer Zeit unter miserabelsten und fast, also schwer vorstellbar schlechten Bedingungen.
Also einfach hygienisch ganz schlechte miserabel.
Es gibt auch keine Toilette, man kann die Hände kaum waschen, es gibt kaum Trinkwasser. Der Zugang von den Leuten zu Trinkwasser ist eine ganz entscheidende Frage im Zusammenhang mit der Cholera. Also woher kommt das Wasser, die Hygiene, selbstverständlich auch. Und das ist, gerade in diesen Vorstädten eigentlich ist es ist es bedrohlich geworden. Das hat man ja gesehen, wo Cholera in Port-au-Prince selber ausgebrochen ist, eben in Cité-Soleil. Dort sind die Zahlen plötzlich rasant gestiegen. Dort haben sich sehr viele Leute sehr schnell angesteckt.
Man muss sagen, eben, es ist eine Frage vom sauberen Trinkwasser eigentlich. Es gilt ja auch als eine Armenkrankheit, als eine Krankheit der Armen, weil ehrlicherweise muss man sagen, Cholera ist zwar eine schlimme Krankheit, aber sie ist relativ leicht behandelbar.
Genau, und das ist ja das, ich muss sagen, da hat die Regierung auch relativ schnell geschaltet. Sie haben probiert, zusammen mit den Hilfswerken, auch, die da sind, auch Aufklärungskampagnen zu machen. Sie haben den Leuten eben gesagt, dass es, wie wichtig dass es ist, dass man auch sauberes Wasser trinkt. Dass, wie wichtig dass es ist, dass man die Hände wäscht. Und das haben offenbar die Leute auch gemerkt. Und da muss man noch etwas anderes sagen. Das ist ein, man hat lange gesagt, dass in den Lagern, die es gibt, in Port-au-Prince, dass man dort das Gefühl hat, das könnte ein ganz grosses Problem werden. Dort gibt es ganz wenige Cholera-Fälle bis jetzt. Eben wahrscheinlich darum, weil so die sanitärische Versorgung dort eher besser ist, als es in diesen Elendsvierteln wie Cité-Soleil ist.
Vielleicht noch eine Frage, um so ein den Tour d'Horizon, wie es den Leuten geht, wie die Lage aussieht, dann abzuschliessen, essen, trinken. Ist da noch sehr viel abhängig von den Hilfswerken, dass die einfach tägliche Rationen ausliefern? Oder sieht man da auch so etwas wie eine Struktur, die wieder besteht, Supermärkte, die offen sind? So.
Es hat beides. Es hat die Supermärkte, die offen sind. Es gibt ganz vieles, lebt ja vom Strassenhandel. Also viele Leute leben davon, dass sie Früchte, Gemüse und auch Reis und solche Sachen verkaufen. Das ist quasi das, was sich das Volk auch eindeckt. Und es gibt auch die Supermärkte, wo man eigentlich alles wieder rüberkommt. Und es gibt selbstverständlich dann gleich eben die auch Lager, wo Hilfswerke immer noch etwas verteilen. Also das World Food Programm von der UNO, das Welternährungsprogramm, das ist immer noch ziemlich aktiv.
Daniel Voll, Sie sind jetzt dort gewesen. Haben Sie manchmal Angst gehabt?
Man hat immer darüber diskutiert, als ich gekommen bin, das war kurz vor der Wahl, da hat die UNO für ihre Mitarbeiter eigentlich einen Ukas rausgegeben, dass wir am Wahltag daheim bleiben sollen. Ich bin etwa eine Woche vorher, als ich gekommen bin, dass man sehr vorsichtig sein muss und hat angefangen, quasi täglich durchzugehen, wo es allenfalls auf welchen Strecken auf dem Land könnte gefährlich werden. Selber habe ich mich eigentlich nie bedroht gefühlt, sowieso nicht auf der Straße, aber ich gehe selten einfach allein auf die Straße.
Und zur Nacht beispielsweise? Glaubt man sich da oft, wird ja relativ früh dunkel in den tropischen Ländern?
Ich bin ab der 6. dunkel. Ich würde jetzt nicht allein durch die Straße gehen, das fände ich wahrscheinlich fahrlässig.
Das Thema Sicherheit schneide ich damit an. Ist die besser als direkt nach dem Erdbeben? Oder die Sicherheitslage, ist das so, dass man kann sagen, ja, jetzt vor diesen Krawallen, Sie sind ja jetzt zurückgekommen, vor diesen Krawallen zu den Wahlen, ist die Sicherheitslage doch einigermaßen stabil gewesen?
Also die Sicherheitslage unmittelbar nach dem Erdbeben ist eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Da sind alle Leute unter Schock gestanden. Es hat zum Beispiel auch kaum Plünderungen gegeben. Also die Sachen, die man bei uns zum Teil am Fernsehen gesehen hat, das hat, wenn man es genau gemerkt, angeschaut hat, hat man auch gemerkt, das sind immer die gleichen Bilder. Es ist schon zum Teil vor allem auch auf grösseren, also auf längeren Strassen. Es gibt ab und zu Entführungen, wie man hört. Aber die Sicherheitslage ist nicht so schlecht. Ich glaube, schwierig wird es jetzt im Umfeld von der Krawall. Also wenn das da weiss man nicht, wie schnell das etwas dann plötzlich kann, also ja, nach explodieren. Das ist eine ganz sehr labile Situation jetzt in diesen Tagen.
Eben die Wahlen haben jetzt stattgefunden im Anschluss an die, wo jetzt die ersten Resultate bekannt worden sind, hat es auch die Krawall gegeben, weil ein Kandidat eben die Stichwahl nicht geschafft hat. Der Name gesehen, Michel Martelly. Dem seine Anhänger haben jetzt vor allem protestiert. Ich will aber den Bogen ein bisschen weitermachen. Man hat ja sehr viel Energie investiert, diese Wahlen durchzuführen. Man hat auch die Unruhe, hat man ja eigentlich vorausgesehen, das hat man also auch riskiert. Warum sind die Wahlen, dass man die jetzt hat können durchführen, eigentlich so zentral?
Das ist vor allem eigentlich die UNO gewesen, die das sehr gedruckt hat, weil die hat gesagt, wir brauchen eben einen Partner, der handlungsfähig ist. Und einfach von der Verfassung her ist klar gewesen, das Parlament, das ist schon hat im Mai schon aufgehört zu arbeiten, die Stammzeit ausgelaufen, und der Präsident hat eigentlich seit dem Frühling mit absoluter Vollmacht praktisch regiert.
Aber er hat wieder einen stabilen Partner wählen, genau, wo die Hilfswerke sich daran wenden können, der für den Wiederaufbau hat tatsächlich verantwortlich
ist. Genau, weil die Amtszeit von René Préval, die läuft im Februar aus, und da hat man nicht das Vakuum wollen, sondern gesagt, wir brauchen einen handlungsfähigen Partner. Das ist einfach, das hat sehr viel mit dem Recht zu tun. Die UNO muss, damit sie etwas machen kann, muss sie sich eigentlich mit einem nationalen Partner absprechen. Auch wenn der selber gar nicht so handlungsfähig ist, also weil er Mittel nicht hat, aber sie braucht so einen Partner, der quasi legitimiert ist.
Eben, ich habe gelesen, der UNO-Leiter dort, Zaidi, hat gesagt, eine Republik von den Hilfswerken, also von den NGOs, hat er gesagt, eine Republik von den Hilfswerken will man nicht aufbauen, sondern die staatlichen Institutionen, die müssen tatsächlich eben wieder haitianisch werden.
Genau, das ist das Problem, das Edmond Mühle hat, seit er auf dem Posten ist, dass er eigentlich sehr häufig keinen Ansprechpartner gehabt hat. Und die Hilfswerke spielen natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Da hat er von sehr einen Wunderpunkt gespielt. Es gibt nämlich sehr viele Hilfswerke, die sich eigentlich darum kümmern, wie sie mit der Regierung zusammenarbeiten. Die haben einfach ihre eigenen Projekte, ihre Pläne und kümmern sich nicht um das. Es gibt sehr viele, die das machen, die mit der Regierung zusammenarbeiten. Und er sagt, wir brauchen den Partner, aber einen Haufen, die sagen, nein, wir machen einfach, was wir wollen.
Ist denn der Partner, also die Regierung, eine staatliche Institution, ist das auch nötig, weil gewisse Hilfsgelder nur freigegeben werden, wenn eben tatsächlich so eine Institution wieder da ist?
Es wird sehr vieles dann, wo vor allem über die UNO-Konferenz gelaufen ist, wo im März, Ende März, etwa 11 Milliarden Dollar beschlossen hat. Wenn da wird einiges oder vieles nur über die Regierung können laufen. Da spielt dann auch die Kommission zusammen, wo der Bill Clinton drin ist, wo mit der haitianischen Regierung zwar quasi die Grundzüge von dem Wiederaufbau sollte leisten. Sehr vieles natürlich, was alles, was über die Hilfswerke geht, da hat der Staat nicht direkt etwas damit zu tun. Die können quasi selber agieren und machen, was sie vorhaben.
Wenn wir unter den Wiederaufbau jetzt da mal so ein bisschen etwas, einen Schlussstrich machen und Bilanz ziehen. Es ist einiges gegangen. Es ist auch vieles noch nicht gegangen. Was ist denn da eigentlich die grösste Schwierigkeit? Ist es eben, dass die Bürokratie eine gewisse Unfähigkeit oder Nichtwollen von den Leuten, ist es ein schlechter Wille? Oder ist es eben, weil der Staat zu wenig vorhanden ist? Was würden Sie sagen, unter dem Strich, was ist da die Ursache,
die wichtigste
Ursache?
Die wichtigsten Gründe sind sicher, dass es eine Verwaltung ist, die nicht sehr effizient ist, die sehr gelitten hat, muss man auch sagen, die ist ziemlich selber beim RBB hat die ziemlich gelitten.
Also es hat Tote gegeben.
Es hat sehr viele Tote gegeben. Es sind wahrscheinlich auch die besten Leute der Verwaltung gestorben, die wir längst geschafft haben, die um 5 eben auch geschafft haben, hat mir jemand gesagt. Und dann ist natürlich auch, muss man einfach sagen, die Grösse von dieser Katastrophe, die Grösse von diesen Schuttbergen, das ist einfach so immens, das kann man gar nicht in dieser Zeit machen. Und dann muss man auch sagen, man muss halt einfach auch zum Beispiel neue Pläne entwickeln, wie baut man RBB sicher, das hat man heute vorher nicht gehabt. Da kann man aber von vielen anderen Ländern natürlich lernen, wo das schon gemacht worden ist. Da gibt es auch relativ viel Know-how da.
Ich habe gelesen, eben nach dem Erdbeben, direkt nach dem Erdbeben, also im Anfangsjahr, haben viele Leute auch gesagt, dass Erdbeben kann auch eine Chance sein. Wenn ich jetzt das höre, was Sie erzählen, muss ich sagen, diese Chance, bis jetzt hat man sie eigentlich nicht gepackt.
Bis jetzt hat man die Chance, glaube ich, noch nicht benutzt. Ja. Das ist, glaube ich, schon so. Das sagen mir auch viele haitianische Gesprächspartner, die ich mit ihnen geredet habe. Dass man immer noch muss sagen, jetzt müssen wir mal einen Anlauf nehmen. Und das wäre natürlich auch die Hoffnung, dass mit einer neuen Regierung etwas könnte passieren.
Wenn wir da vielleicht schnell eine Klammer aufmachen, es gibt ja Glückskette, die hat auch gesammelt für Haiti. Was ist denn da passiert? Haben Sie angeschaut, was mit dem Geld passiert ist?
Glückskette hat über 60 Millionen zusammengebracht und etwa ein Viertel davon, also 15 Millionen, sind bereits mal bewilligt worden in Projekten. Da gibt es eine Unzahl von Projekten, die einerseits gelaufen sind während der also kurz unmittelbar nach der Katastrophe in Soforthilfe, Nothilfeprogramm. Dann ist aber doch relativ viele haben schon angefangen, auch Häuser zu bauen. Also sie sind wirklich schon dran, die ersten 100, 200 Häuser aufzustellen. Da sind ganz viele Schweizer Organisationen eigentlich aktiv. Vor allem allerdings im Umland, also eher auf der Landschaft, weniger im Port-au-Prince. Und das hat einen Grund, weil auf dem Land kann man offenbar sehr viel schneller reagieren und es ist einfacher, mit den lokalen Behörden zu reden, als das in der Hauptstadt Port-au-Prince ist, wo natürlich einfach der Schuttberg sehr viel grösser ist.
Gut, aber umgekehrt müssen wir sagen, gerade dort müssen wir eigentlich zupacken. Ist dann nicht auch, weil Besitzverhältnisse sind durch das Erdbeben durcheinandergerüttelt worden, und zwar im wortwörtlichsten Sinn, weil man eigentlich gar nicht mehr weiss, was gehört wirklich wem.
Das ist ein altes Problem, das es schon vor dem Erdbeben gegeben hat, dass das Landverhältnis, das Besitzverhältnis in Haiti ganz schlecht geregelt sind. Es gibt auch sehr viele Großgrundbesitzer zum Beispiel, die seit Jahrzehnten im Ausland leben, wo man nicht weiss, was kann man mit dem Land machen. Das ist ein Grund, dass zum Beispiel sehr viele Bauern auch nicht investieren, die sie arbeiten, weil das Land gehört jemand anderem. Ich weiss gar nicht, kann ich in einem Jahr noch da arbeiten oder nicht. Das ist ein ganz grosses Problem, dass man nicht weiss, dass es eigentlich keine zuverlässige Kataster gibt. Also Grundbuchämter sind eben auch nicht zuverlässig. Also man weiss effektiv nicht, wo kann man bauen. Das war ein grosses Problem gewesen, auch auf dem Land, wo wir jetzt unsere, wo Schweizer Hilfsstelle, ich habe das gehört, konkret beim Roten Kreuz, man gesagt, man muss zuerst ganz genau abklären, wem gehört eigentlich der Boden, wo da drauf ist. Und darum ist es eigentlich auch eine Weile gegangen, bis wir überhaupt können anfangen, weil man zuerst Besitzverhältnisse hat müssen klären.
Und das ist auch in der Hauptstadt so. Also in Port-au-Prince, eben, wenn Sie sagen, dort passiert noch relativ wenig, da ist auch noch einiges halt zu klären.
Das ist das grosse Problem. Unter anderem auch darum, weil sehr viele von diesen Häusern, die zusammengestürzt sind, eigentlich illegal gebaut worden sind. Also man weiss gar nicht, das gehört vielleicht dem Staat, das Land oder der Stadt oder wem auch immer. Aber sicher nicht denen, die ihre Häuser da drauf haben. Das ist auch in der Stadt selbstverständlich ein grosses Problem.
Auf der gleichen Insel wie Haiti ist ja auch die Dominikanische Republik. Das kennen viele Leute als Touristen. Dort blüht der Tourismus. Ich frage jetzt nicht, warum jetzt Haiti nicht blüht, sondern ich frage, warum? Es hat ja erste Ansätze gegeben, auch Haiti einen Tourismus zu entwickeln. Ich habe gelesen, dass ein Hafen beispielsweise gebaut worden sei für Kreuzfahrtschiffe, dass es Strandresorts auch angefangen hat gegeben, dass Hilton beispielsweise ein Hotel geplant hat, also auch Luxusketten. Da nehme ich an, von dem ist noch nichts gesehen, noch nichts im Wiederaufbau.
Tourismus ist, glaube ich, im Moment kein grosses Thema.
Gar kein Thema.
Ganz einfach, weil Haiti nicht die Infrastruktur hat. Vor allem im Inland, also die Strassen sind schlecht, es geht stundenlang, bis man auch auf kurzen Strecken hin, also durchkommt, das ist sehr schwierig. Und es gibt auch, ich meine, Hotels, die brauchen nicht nur Strassen, die haben sehr viel Energiebedarf. Die Energie ist relativ rar, auch wenn sie besser, die Stromversorgung, dunkel mich, besser geworden ist in den letzten Monaten. Zum Teil vielleicht sogar besser ist als unmittelbar vor dem Erdbeben. Aber das ist alles Haiti nicht da. Also von dort her ist ein Tourismus, und man kann dann auch fragen, will man überhaupt einen Massentourismus in Haiti haben?
Gut, das ist noch ganz eine andere Frage, klar, welche Entwicklung man dort soll machen, aber das wird noch sehr lang gehen, sagen Sie. Gibt es dann Projekte, die vielleicht ein bisschen einfacher sind? Also ich denke jetzt beispielsweise daran, dass man ja könnte Mango anpflanzen und die dann exportieren, oder auch andere Sachen, Nahrungsmittel, Kaffee, Zucker ist früher ganz wichtig gewesen, dass man dort etwas könnte entwickeln. Gibt es da Ansätze?
Gibt ganzen Haufen Projekt, dass man zum Beispiel gerade den Anbau von Mango macht oder ausbaut auch. Das ist etwas, was schon eigentlich gut läuft. Das Problem ist dann höchstens eben, dass der Transport schwierig wird, weil die Strassen so schlecht sind. Also man muss wirklich wahrscheinlich zuerst die Strassen verbessern, damit, dass man den Transport dann kann machen. Aber es gibt relativ viel, was sagen in der Landwirtschaft, da haben wir eigentlich tatsächlich eine Chance. Also Anbau von Mango, Anbau von Reis zum Beispiel, Zucker wieder. Das ist ja alles, sind eigentlich Sachen, die gelitten haben, massiv seit den 60er, 70er Jahren, wo man hat angefangen, den Markt für den internationalen Import zu öffnen. Und da hofft man eigentlich, dass man etwas machen kann.
Und dass man dann auch die Arbeitslosigkeit von jetzt, ja gigantischen 70%, vielleicht ein bisschen könnte runterbringen.
Genau, und das vor allem auf dem Land. Weil das Land hat natürlich unter dem Zusammenbruch von der Wirtschaft, von der Landwirtschaft am massivsten gelitten. Und dort hat man Hoffnungen, dass man etwas machen kann.
Daniel Voll, ich habe das Zitat gelesen, Haiti sagen Inseln ohne Hoffnung. Würden Sie das auch sagen?
Also ich habe das Haitianer auch gefragt, haben Sie überhaupt noch Hoffnung? Und das ist etwas anderes. Also ohne das können wir gar nicht überleben. Also insofern würde ich sagen, das Zitat ist wahrscheinlich falsch. Es hilft einem eigentlich nur noch die Hoffnung.
Daniel Voll, danke vielmals für das Gespräch.
Haiti aus erster Hand. Unser Auslandredakteur Daniel Voll hat erzählt, was und wo die grössten Probleme sind in Haiti, jetzt fast ein Jahr nach dem schweren Erdbeben. Er ist gerade zurückgekommen von dort und ist Gast gewesen vom Urs Sigrist im Tagesgespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.